Schöner denken.
Sergeant, fragen Sie die üblichen Verdächtigen.
Ja, herzlich willkommen. Sie hören Schöner denken. Wir haben uns heute High Rise angeschaut mit Tom Hiddleston in der Hauptrolle nach einem Roman von J.G. Ballard. Und ich hatte irgendwo gehört, es sei sowas wie Snowpiercer, nur vertikal. Und jetzt habe ich auch verstanden, was damit gemeint war. Ich versuche ja mal tatsächlich auch hier wieder eine kurze Inhaltszusammenfassung, damit man sich ein bisschen vorstellen kann, was hier eigentlich los ist. Ich glaube, es spielt in Großbritannien, würde ich mal sagen, vom Stil her der späten 60er, Anfang 70er. Also man hört Mitte 70er.
Mitte der 70er angesiedelt, da wo er auch erschienen ist.
Und das passt auch alles mit Autos und Klamotten und Design und so ganz wunderbar. Und es werden 5 Hochhäuser gebaut und in dem ersten, das fertig ist, wohnt auch der Architekt ganz oben, gespielt von Jeremy Irons. Und dann je höher man kommt, desto reicher sind die Leute und je weiter runter man kommt, desto ärmer sind die Leute. Das ist ja mit Snowpiercer hinten und vorne im Zug das Gleiche. Und dann kann man ganz, ganz langsam zuschauen, wie die öffentliche Ordnung oder die gesellschaftliche Ordnung Stück für Stück, Szene für Szene ganz langsam auseinanderbricht und unser Held immer in der Mitte. Ich bin mal sehr gespannt, ob ich der Einzige war im Kino, dem das gefallen hat, weil das ist sehr, sehr langsam und irgendwann so Brasil-mäßig erzählt, dass es ab einer gewissen Phase im Film richtig wehtut. Ich habe das trotzdem genossen, aber das ist echt hart gewesen. Dominik, hast du es bereut oder bist du froh, dass du mit uns gegangen bist?
Ich habe es überhaupt nicht bereut. Der Film hat mich wie den Protagonisten nach und nach in seinen Bann gezogen. Am Anfang ist man natürlich irritiert über die Situation, aber ich finde, der Film holt einen gut ab. Also man ist wirklich mit dem Protagonisten auch auf einer Ebene, mit dem Betreten des Gebäudes, mit dem Kennenlernen der Charaktere und dann auch mit den ganzen Veränderungen, die sich da abspielen. Insofern bin ich immer tiefer eingetaucht und habe auch die ganzen Wendungen und die ganzen unglaublichen Ereignisse, die sich da abspielen, dann auch nach und nach eben nachvollzogen. Und das ging auf allen Ebenen. Das fand ich so schön, dass es eben das Optische, das Akustische, die Handlung, die Veränderung der Charaktere, diese Absurditäten, die immer mehr und mehr zunahmen. Das war ganz fantastisch, hat mir sehr gut gefallen.
Und das kommt ja dann auch wirklich zu Sätzen, die man so schnell nicht vergisst. Als er da irgendwann eine hochschwangere Frau durch den Gang begleitet, sagten andere, was machen Sie mit der Frau? Es gibt schon Gänge, auf denen werden Frauen für Essen verkauft. Und er sagt, na, so hungrig bin ich noch nicht. Hendrik.
Ich bin noch nicht so ganz fertig damit, dem nachzuhören. Auf jeden Fall ein sehr gut gemachter Film. Man wusste sehr genau, was man tat an jedem einzelnen Bild. Und das hat mich zum Teil auch an Stellen abgeholt, glaube ich, qualitativ, wo ich, glaube ich, sonst nicht mitgegangen wäre. Gibt ja so Filme, denen muss man, oder auch wie Bücher, gibt ja so Kunstwerke, denen muss man sich einfach qualitativ anvertrauen, um damit an Gedanken, an Emotionen, an Situationen, an Vorstellungen, Fantasien sich hinführen zu lassen, ja, die man normalerweise nicht gehabt hätte, die man vielleicht auch nicht hätte haben wollen, die aber im Rahmen so einer Geschichte eine Rechtfertigung finden.
So, jetzt muss ich mir gerade noch meine Freikarten abholen, weil ich habe nämlich gewonnen. Dankeschön, tschüss. Auf
Feierabend, tschüss.
Ich überlege jetzt immer wieder schön draußen vor dem Kapitol, übrigens mit neuen Sitzen, die kann man nur empfehlen, fand ich sehr gut. Ich habe schon überlegt, ob es der richtige Film zum Brexit ist, weil das ist ja die Geschichte, dass eine Gesellschaft tatsächlich, wenn sie keine Solidarität zueinander hat, also wenn es tatsächlich ein Oben und Unten gibt, ohne dass sich das Oben und das Unten gegenseitig füreinander mitverantwortlich fühlen, dann ist ja praktisch das, was wir erlebt haben, nur eine übertriebene Allegorie auf das, was tatsächlich passiert, nämlich dass Gesellschaften zerfallen werden.
Also und es ist ja noch viel schlimmer, auch innerhalb der jeweiligen Schichten gibt es ja überhaupt keine Solidarität. Es kämpft jeder für sich selber und die schließen immer nur momentane Bündnisse, um gewisse Ziele zu erreichen. Das zerfällt dann wieder in andere Bündnisse oder in Alleingänge. Ja.
Und wenn es irgendwie noch den Hauch eines Zweifels hätte geben können, dass es hier um einen extrem hart antikapitalistischen Film handelt, wäre das zum wenigstens bei den letzten Sätzen, wo wir die Stimme, die schneidende, teuflische Stimme von Margaret Thatcher hören, dass der Kapitalismus die einzige funktionierende Wirtschaftsordnung der Welt ist, dann sind dann alle Zweifel beseitigt. Fand ich wirklich ein sehr, sehr guter Schlusspunkt für den Film.
Ich habe ihn außer auf dieser kapitalistischen und extrem zynischen Sicht halt auch so ein bisschen als tatsächlich verstehen können, als ein Film auch über die Psyche. Und auf der Ebene gefiel er mir eigentlich besser. Weil er hat so einen Punkt gehabt, wo mich diese philosophischen Abschweifungen, diese Gespräche, die da an völlig skurrilen Stellen stattgefunden haben, das waren so die Stellen, die für mich am wenigsten funktioniert haben. Da habe ich ihn als eine Art Essay im Grunde empfunden, ein sehr drastisch verfilmten, sehr gut drastisch verfilmten Essay empfunden. Aber die Sachen, wo er mich mehr abgeholt hat, das waren eigentlich wirklich die einzelnen Figuren und deren Motive. Das kommt einem ja im ersten Moment so ein bisschen vor, als hätte jemand drei Shakespeare-Dramen genommen und durch einen Thermomix gedreht. Aber trotzdem funktionieren diese Charaktere auch in ihrer Skurrilität und bewegen sich so umeinander rum, aber man geht mit. Und was da passiert, du kannst immer nur einer Linie gleichzeitig folgen, aber dieser Linie folgt man mit so einer Art finsteren Faszination. Man geht mit durch diesen völlig vermüllten Gang, wo links die Leichen liegen und rechts eine Party gefeiert wird und will halt irgendwie gucken, was passiert in diesem kalten Traum, der sich halt innerhalb von wenigen Wochen in eine Hölle verwandelt.
Was natürlich schwierig ist, dass der Film einen immer so ein bisschen auf Distanz hält. Tom Hiddleston ist jetzt praktisch so der Übersetzer, der uns in die Geschichte reinzieht. Aber er bleibt ja auch auf Distanz zu dem, was passiert. Und das ist der Punkt, wo der Film wahrscheinlich auch wirklich absichtlich versucht, nicht uns wirklich emotional reinzuziehen, sondern uns zum rationalen Zuschauer zu machen und uns auch damit zu quälen, dass wir wirklich bei klarem Verstand bleiben müssen, während wir sehen, was wir da sehen. Ich dachte zwischendurch, warum packt er mich nicht noch ein bisschen mehr? Aber ich glaube, das ist eigentlich eine Qualität von dem Film, dass er uns sehr rational bleiben lässt.
Ich denke, das ist auch ganz klar der Plan, dieses Kafkaeske, ja, diese Beobachterposition. Der Film will natürlich irritieren. Ich muss euch ein bisschen widersprechen, was die Ausstattung angeht. Ich kann Elemente aus den 70er Jahren entdecken, ich kann aber genauso Ausstattungselemente aus den 60er bis 80er Jahren entdecken. Also auch da will der Film einen, glaube ich, verwirren und einen nicht irgendwie wo festhalten lassen und sagen kann, es ist ein 60er-Jahre-Ambiente, ja, also Telefone, Autos und so, das lässt sich über einen weiten Bereich verteilen, ist aber alles sehr stimmig in sich. Das hat mich auf der einen Seite irritiert und auf der anderen Seite habe ich mich da auch wohlgefühlt drin in diesen Accessoires, die da sehr liebevoll auch ausgestattet waren.
Wobei, du sagtest eben Neutralität dieser Hauptfigur, das fand ich eigentlich auch nicht. Mir fiel auf, dass er ja sehr, sehr opportunistisch ist. Und das ist ja nicht neutral. Er ist, auf der einen Seite ist er der Narr und damit so ein bisschen nichtsahnend. Er kommt ja so als Nichtsahnender, so als quasi als Letzter da in dieses schon etablierte System. Aber er ist auch opportunistisch. Er ist nach oben opportunistisch, er ist nach unten opportunistisch. Und letzten Endes ist er derjenige, das kann man verraten, ohne dass man viel vorwegnimmt, weil das die ersten Sekunden des Filmes schon erkennen lassen, ist er am Schluss derjenige, der oben schwimmt oder einer derjenigen, die oben schwimmen. Damit ist er nicht neutral. Also so diese ganz klassische Position, dass du einen Erzähler hast, der so über den Dingen schwebt oder so da durchwandert als Beobachter, als Chronist, aber selber im Grunde keine Rolle spielt, außer die richtigen Fragen zu stellen, das hat er nicht. Und gerade deswegen hat er für mich funktioniert.
Ja gut, das müssen wir noch drüber nachdenken, ob er tatsächlich opportunistisch ist. Natürlich will er überleben, aber er ist sich auch nicht sicher über seinen Standpunkt. Er hat auch Angst in vielen Fällen. Es herrscht ja auch oft nackte Gewalt. Also ich hab ihn gar nicht so opportunistisch empfunden. Umso schöner, dass in diesem postapokalyptischen Schlussszenario er ja derjenige ist, der überlebt. Ich würde nicht sagen, dass er oben schwimmt, aber dass er auf jeden Fall überlebt. Du hast vorhin was über Nachhören gesagt und über das Hören müssen wir noch mal ganz kurz reden, weil der Film eine sehr, sehr beeindruckende Musik hat.
Ja.
Manchmal eine sehr düstere, orchestrale Musik, die fand ich sehr, sehr gut war. Ja. Und an mindestens zwei Stellen zwei verschiedene Coverversionen von Abbas SOS.
Ja.
Und das war nochmal extra Sahnehäubchen auf dem Film.
Definitiv, ja.
Es gab auch noch mehr, es gab Barockmusik und nach einer sehr ausschweifenden Orgie, als die Sonne dann aufging, war aus der Ferne eine Art Morning Has Broken zu hören. Fand ich auch sehr nett.
Für wen ist der Film? Und woran hat er mich erinnert? Ich habe ja zwischendurch... In den Momenten, in denen er mich nicht abgeholt hat, habe ich mich gefragt, war da jetzt jemand zu lange in einem dunklen Schrank mit Peter Greenaway eingesperrt, weil er ja dann doch schon ja, diese Orgienbilder so aufeinandertürmt, wie Greenaway auch in seinen etwas breitwandigeren Fantasien. Oder ist es ein Film, der zu spät gekommen ist, ungefähr 40 Jahre zu spät gekommen ist, um in den 70ern ein Kultfilm zu werden, so Richtung Uhrwerk Orange?
Ich finde den überhaupt nicht zu spät gekommen. Ich finde den total rechtzeitig.
Aber ich fand die Bildsprache so, als habe jemand versucht, vielleicht so, dass es trotzdem funktioniert, aber als habe jemand versucht, jetzt 2016 einen Film zu drehen, der 1976 hätte gedreht werden können, um ein Kultfilm zu werden. Auch so die ganzen Kameraperspektiven, auch das völlige Verschwinden der Außenwelt und diese Schnitte auf den Turm, der immer wieder so als völlig alleinstehend da gezeigt wird, das war für mich ein Film wie aus den 70ern.
Aber ist das nicht typisch 2016, dass man dieses Stilmittel sich da nimmt, zum Beispiel von 1976 und die nochmal für sich entdeckt? Aber ich finde, der Film passt genau, wenn wir uns angucken, dass, was wir ja alle sehen, dass in den letzten Jahren Solidaritätssysteme zusammenbrechen und immer weniger Leute Interesse dran haben und die auch immer weniger verstanden werden und dementsprechend es sich politisch verändert, finde ich, ist das, was der Film als gesellschaftliche Aussage hat, passt total. Und die Ästhetik mit diesem jetzigen Gespür für Retro-Ästhetik oder für bestimmte vergangene Ästhetik, passt das wunderbar. Wenn du überlegst, Her war auch ein Film, der damit gespielt hat, dass er eine vergangene Ästhetik fusioniert mit irgendetwas, was in der Zukunft sein wird. Also sind ja viele Filme, die sehr bewusst damit arbeiten, dass ihre optischen Elemente aus der Zeit gefallen sind. Und ich finde, dass er psychologisch und politisch und gesellschaftlich unglaublich gut jetzt hier reinpasst, nach der Brexit-Abstimmung sowieso.
Die Botschaft auf jeden Fall, aber wie gesagt, die Bildsprache und so, wie er es mir erzählte, hat sich für mich in einer ganz anderen Zeit angesiedelt. Die Botschaft auf jeden Fall. Ich musste auch zwischendrin nochmal daran denken, ob mir in Bezug auf diese dystopischen Elemente dieser Kontrast nicht als sehr interessant einfällt mit Die kommenden Tage. Weil der hat diese dystopische Entwicklung, dieses Auseinanderbrechen dieses Systems ja mit ganz, ganz kleinen, dezenten, ganz akzentuierten, schlichten Mitteln erzählt. Und hier waren sie ja barockartig aufgetürmt und in diesen engen Gängen wirklich zusammengequetscht. Ich finde, dass das gerade dadurch wirkt für mich, dadurch, dass ich beide Filme gesehen habe. Und der eine Film hat, so verschieden die sonst sind, eigentlich irgendwo gerade den anderen ein bisschen bereichert. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist, aber...
Auf jeden Fall. Das ist ein sehr, sehr guter Vergleich, finde ich, weil Die kommenden Tage eine gleiche Aussage fast hat, aber sagt, er ist ein total realistischer, nahe Gegenwart Science-Fiction, fast schon kein Science-Fiction mehr, während der hier ist ja High-Concept-SF. Also, dass er eine Idee wie bei Snowpiercer durchdenkt und sie dann zelebriert. Also, das sind zwei völlig verschiedene Genres, aber es kommt sehr auf eine ähnliche Erkenntnis dabei raus. Und wer Die kommenden Tage noch nicht gesehen hat, ein fantastischer deutscher Film, der leider völlig untergegangen ist, den keiner mitbekommen hat. Heißt ja immer, deutsche Film hat so ein schlechtes Image und es gibt keine guten deutschen Filme. Es gibt eine ganze Menge sehr, sehr guter deutscher Filme, die halt noch keiner guckt. Und Die kommenden Tage gehört leider dazu. Also auf jeden Fall angucken.
Ich habe den auch noch nicht gesehen, muss ich unbedingt nachholen. Aber wenn Hendrik gerade schon bei Motzen war, dann...
Motzen auf hohem Niveau, also mindestens 40. Stockwerk.
Okay, dann möchte ich aber trotzdem noch was nachlegen. Wer mir in seinem Spiel nicht gefallen hat, war Jeremy Irons. Das fand ich sehr eindimensional, was er abgeliefert hat, vor allem vor dem Hintergrund, dass er ja eigentlich als Mastermind, als Architekt von dem ganzen Wahnsinn, das eigentlich orchestrieren sollte und da entweder eine Entwicklung durchmachen sollte, meiner Meinung nach, oder ein Abbruchsszenario parat haben sollte oder den Wahnsinn auf die Spitze treiben, aber er tut nichts von alledem. Ich weiß nicht, ob es dann an ihm liegt.
Ist das die Figur oder ist das der Schauspieler? Weil er hat ja sowas King Lear'sches. Also er ist ja so in seinem eigenen Konstrukt irgendwann zunehmend machtloser. Und am Anfang ist er so die Übergestalt, an die sich keiner überhaupt auch nur ansatzweise dran traut, so ganz oben irgendwie so halb im Olymp da irgendwie entrückt. Und letzten Endes verbringt er ja seine Zeit damit, haltlos durch dieses auseinanderbrechende Konstrukt zu stolpern und sich nicht mehr zurechtzufinden. Das ist aber, glaube ich, nichts, was man noch groß hätte ausgestalten können. Also ich weiß also insofern nicht, ob man das Irons anlassen kann.
Doch, er ist ja dann nicht der Hausmeister, sondern er ist der Erfinder von dem Ganzen. Ja, er hat ja eine ganz klare Vorstellung davon, wie es sein sollte und hat Ideen und noch die fünf anderen oder insgesamt fünf Hochhäuser und der See in der Mitte, den es überhaupt nicht gibt und lauter solche schöne Sachen. Ja, das ist ein Parkplatz. Und deshalb hätte ich erwartet, dass er entweder dann durchdreht, alles in die Luft sprengt oder irgendwie sich selber umbringt oder sonst irgendwie oder resigniert und abtaucht oder irgendwas. Aber das war irgendwie ja, wie so eine gerade Linie, die komplett durchging, aber doch keine Orientierung geboten hat.
Ich verstehe, was du meinst. Er ist präsent ja immer wieder, aber er nimmt nicht Einfluss. Also er nimmt nicht einer der Wege, die man erwarten würde, dass er irgendwann mal runterspringt oder dass er versucht, das Ruder rumzureißen. Das ist alles sehr halbherzig. Und dafür ist er doch relativ viel da, dafür, dass er eigentlich keinen Einfluss nimmt. Ja. Ich glaube aber wirklich.
Vielleicht ist ja das auch mit einer Aussage, dass er auf der einen Seite vorgibt, jemand zu sein, der die Welt gestaltet und der so unglaubliche Bauwerke errichtet und das alles im Griff hat und plant und gottgleich dann quasi die Welt denkt und auf der anderen Seite dann auf Situationen überhaupt nicht reagieren kann und völlig hilflos ist und auch von denjenigen, die unter ihm sind, überhaupt nicht mehr respektiert wird.
Er hat mich so ein bisschen erinnert, wenn du ihn so jetzt beschreibst, erinnert er mich so ein bisschen an diese eine Figur aus Wells Krieg der Welten. Wo der Protagonist an einer Stelle diesem Typen begegnet, der versucht, vor diesen Aliens unter die Erde zu entkommen und dann eine Vision entwirft von den Menschen, die unter der Erde in riesigen Städten da die große Rebellion gegen die Eroberer da antreten und in Wirklichkeit einen Stollen von 3 Metern Länge gerade geschafft hat. So wie du ihn beschreibst, muss ich gerade an die Figur denken. Also dann könnte es tatsächlich eine Aussage sein, dass von vornherein klar sein soll, der See ist nur ein Parkplatz, diese anderen Gebäude existieren gar nicht. Und dieses Gebäude bricht von vornherein auseinander, weil die Infrastruktur überhaupt nicht gut geplant ist. Und deswegen ist er von vornherein jemand, der im Grunde weiß, dass er von Anfang an gescheitert ist.
Vor allen Dingen kann man das so sehen, dass wir auch immer nur glauben, die Architekten wüssten, wie es eigentlich sein sollte und die Architekten würden das alles schon richten. Die Architekten wissen einen Scheiß und die Architekten haben überhaupt gar nichts im Griff und wir projizieren unsere Heilsvorstellung, dass der Architekt es schon richten wird, in diese Figur. Und insofern ist es eigentlich konsequent, dass er überhaupt nicht in der Lage ist, da irgendwas zu tun und auch weder den moralischen Kompass, der hat ja gar nichts, was irgendwie zu einer Lösung beitragen könnte. Der Einzige, der was zur Lösung beitragen könnte, ist witzigerweise eigentlich Wilder, gespielt von Luke Evans, der den etwas härteren, rebellischen Typen verkörpert. Das ist ein bisschen die Rolle, die Chris Evans in Snowpiercer hatte. Überhaupt fand ich die Schauspieler sehr gut, nicht nur Luke Evans, auch Sienna Miller als Charlotte fand ich sehr, sehr überzeugend und Elizabeth Moss als hochschwangere Frau, die kannten wir ja aus Mad Men und, ach, wie hieß die andere Serie, Top of the Lake, da ist sie ja auch sehr, sehr gut, auch hier, auch wenn auch nur in der Nebenrolle, wieder sehr überzeugend. Also ich fand den Cast insgesamt sehr gut, der hat mir gut gefallen in diesem Chaos oft ist es ja so, dass man sich auch in den Bildern so ein bisschen festhalten konnte, wenn man es kaum noch ertragen wollte, auch weil der Film manchmal so extra quälend langsam ist in seiner Erzählung und sich ja auch Dinge extra so hinziehen. Das wissen Sie ja genau, das machen Sie ja absichtlich, aber es ist ja kaum auszuhalten und dann genießt man auch so einen blutroten Himmel über diesen 5 Hochhäusern. Das wird ja manchmal sehr, sehr schön inszeniert.
Ja, aber das Timing ist richtig, weil der Film gibt uns auch laufend neue Leckerbissen. Ja? Ich denke jetzt nur an den Swimmingpool, wie der sich entwickelt vom Anfang bis zum Ende. Das ist fantastisch. Ja. Also ich habe überhaupt nicht den Eindruck gehabt, dass der Film langweilig wäre oder dass irgendwas sich zu lang hinziehen würde, weil ich auch immer wieder ein Häppchen hingeworfen bekommen habe.
Ja, die meiste Zeit hast du ja auch ein riesiges Ach du Scheiße im Kopf, während du den Film guckst.
Ja. Wobei ich mich frage, ob das nicht, je nachdem, wie man in der Tagesform ist, ob man dem Film nicht an schlechten Tagen vorwerfen könnte, zu unsubtil gezeigt zu haben. Weil, ja, also weil diese Eskalation ist ja an einer bestimmten Stelle irgendwo kaum noch steigerungsfähig. Ne, du hast diese Gewalt, du hast diese entfesselte Sexualität, du hast diese zunehmend versiffte Umgebung. Und auf den ersten Blick, jetzt rein von dem, was gezeigt wird, in welcher Geschwindigkeit es gezeigt wird, könntest du sagen, da ist ab einer bestimmten Stelle hat er sein Pulver zu schnell verschossen. Und dann muss man dann in die Stimmung kommen zu sagen, okay, jetzt ist es auf der subtileren Ebene, auf der Ebene dieser Sätze im Sinne von den anderen Stockwerken werden die Frauen schon für Nahrung verkauft und so. Und diese Ebene muss man finden. Und ich könnte mir vorstellen, dass man diese Anmoderation dieser zweiten Ebene, die man da finden muss, dass diesen Schritt mitzugehen nicht immer jedem gelingen wird bei dem Film.
Du versuchst ja nur anzumoderieren, ihm nicht so ganz so viele Punkte zu geben. Also ich würde ihm 9 von 10 blutverschmierten Fahrstuhlknöpfen geben.
Ganz so viele habe ich nicht dabei, aber 7 Punkte habe ich für ihn im Gepäck.
Also ich muss ihn jetzt gar nicht runtermoderieren. Ich bin auch bei recht entspannten 8.
Vielen herzlichen Dank. Während da hinten noch die Stühle klappern, steht auch dieser Podcast natürlich unter Creative Commons. Es gibt auch bei uns fröhlichere Filme. Ich suche jetzt nicht immer so diese Sommerknaller raus, wo wir alle lachend aus dem Kino kommen. Nein, es gibt noch viele andere Filme unter schöner-denken.de. Ich sage euch vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Hendrik, vielen Dank, Dominik und vielen Dank fürs Zuhören.